Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem wirklich sehr schönen Überblick über die Medienbeispiele erlauben Sie mir, dass ich etwas grundsätzlicher werde. Ich glaube, das ist auch meine Rolle an dieser Stelle. Deutschlands Bevölkerung, und das vielleicht vorneweg, ist ja ein Allgemeinplatz, wird vielfältiger. Das machen die Anfang Mai in Berlin vorgestellten Zahlen des Datenreports 2016 unmissverständlich deutlich. Der Datenreport ist ein Sozialbericht über die Bundesrepublik Deutschland, den unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt und dem Sozialwissenschaftlichen Institut am Wissenschaftszentrum Berlin herausgibt, und zwar jährlich. Das sind kommentierte öffentliche Daten, die deutlich machen, wohin sich unser Land entwickelt. Auch die in den Medien, vor allem im Spätsommer und Herbst des letzten Jahres, dauerpräsente Entwicklung der Fluchtmigration spricht in Deutschland für sich. Jeder fünfte Mensch in unserem Land hat mittlerweile seine Wurzeln im Ausland. Und es sieht nicht so aus, als ob sich diese Quote in absehbarer Zeit ändern wird. Wenn man nämlich guckt, wie das bei den Jüngsten unter uns aussieht, gehen die Zahlen sozusagen noch weiter hoch. Jedes dritte Kind in Schulen in Deutschland hat bereits Migrationshintergrund. Solche Statistiken belegen aufs Neue, was eigentlich längst erkennbar und anerkannt ist. Einwanderung wirkt dem demografischen Wandel, also einer Überalterung der Gesellschaft in unserem Land, entgegen. Das unterzieht unsere Gesellschaft einer tiefgreifenden Transformation. Der Prozess dieser Transformation muss aber diskutiert und ausgehandelt werden, sonst steuern wir früher oder später geradewegs in Konflikte hinein. In meinem Vortrag soll es um die Rolle der Bürgermedien in diesem Prozess gehen. In den Bürgermedien haben Menschen mit Migrationshintergrund, und ich zähle natürlich die gerade erst in Deutschland angekommenen Geflüchteten dazu, die Möglichkeit, selbst etwas mitzugestalten. Zahlreiche Beispiele, wie so etwas aussieht, konnten und können wir heute hier kennenlernen. Lassen Sie mich zu Beginn die Transformationsprozesse unserer Gesellschaft anhand von drei Fragen darstellen. Die erste und allumfassende Frage lautet: Wer sind wir eigentlich? Mit dem Bekenntnis Deutschlands zu seiner Identität als Einwanderungsland ist auch die postmigrantische Gesellschaft ein Fakt, der nicht mehr wegzuargumentieren ist. Dieser Begriff der postmigrantischen Gesellschaft wurde vor allem durch die Berliner Kulturszene popularisiert. Das vorhin schon angesprochene Maxim-Gorki-Theater spielt da eine ganz besondere Rolle, in der immer mehr Menschen über eigene oder familiäre Migrationserfahrungen verfügen. Eine Gesellschaft, in der hybride Identitäten, plurale Erfahrungswelten, grenzüberschreitende Lebensweisen sich verdichten und neue Sichtbarkeit erlangen. Das hat Auswirkungen auf alle Mitglieder einer Gesellschaft, eben auch unserer. Die postmigrantische Gesellschaft ist, wenn man so will, der Begriff für einen Wandlungsprozess, der alle Seiten der Gesellschaft betrifft. Unsere Gesellschaft, die sich nun mal lange Zeit nicht als Einwanderungsgesellschaft begriffen hat, ist nun darum bemüht, ihre Strukturen, Institutionen und die politische Kultur nachholend an die anerkannte Migrationsrealität anzupassen. Diese Bemühungen haben für mehr Durchlässigkeit und auch mittlerweile nachweisbar in der Bildungsforschung für mehr Aufstiege in unserer Gesellschaft gesorgt. Sie haben aber auch Abwehrreaktionen und Verteilungskämpfe zur Folge. Die postmigrantische Gesellschaft stellt also die Frage nach einem neuen gesellschaftlichen Wir. Die zweite Frage: Was eigentlich ist Teilhabe? Im bereits erwähnten Datenreport werden wir daran erinnert, dass Migrantinnen und Migranten und ihre Nachkommen in unterschiedlicher Weise und Ausprägung am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie sind, und das muss immer wieder betont werden, prinzipiell strukturell benachteiligt. Die größten Einflussfaktoren darauf sind ihr rechtlicher und sozialer Status. Die wichtigsten Voraussetzungen zur Behebung desselben sind Bildung und berufliche Qualifikationen. Wir müssen deshalb darum bemüht sein, Maßnahmen zu verstärken, um den relativen Rückstand von Menschen mit Migrationshintergrund im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe zu beseitigen. Die nach Deutschland kommenden und auch die bereits länger in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund sollten die Möglichkeit haben, tatsächlich anzukommen. Für uns als Institutionen der politischen Bildung bedeutet dies einerseits, dass entsprechende Zugänge zu Bildungsangeboten und Orientierungshilfen geschaffen werden müssen. Gleichzeitig müssen aber auch partizipative Strukturen entstehen, die es ermöglichen, dass Menschen mit Migrationshintergrund sich beteiligen und somit gesellschaftliche Prozesse mitgestalten können. Vor diesem Hintergrund hinterfragen wir also unser eigenes Handeln durchaus selbstkritisch. Sprechen wir die wesentlichen Konfliktlinien, aber auch Handlungsfelder einer sich transformierenden Gesellschaft mit unseren Möglichkeiten überhaupt an? Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie als Medienmacher die Zeichen der Zeit erkannt? Spiegelt Ihr Programm die postmigrantische Gesellschaft in ausreichendem Maße wider? Stellen wir uns gemeinsam diese Fragen, erkennen wir gesellschaftliche Teilhabe, verstanden als Engagement und Partizipation am politischen Diskurs, ist ganz stark davon abhängig, wie offen und durchlässig die Mehrheitsgesellschaft für Menschen mit Migrationserfahrung ist und wie bereit sie ist, sich selbst diesen Herausforderungen zu stellen. Die dritte und letzte Frage: Welche Herausforderungen müssen wir uns stellen? Die kürzlich von den Forschern der Universität Leipzig veröffentlichte Mitte-Studie zeigt, dass zwar die Zahl derer, die eine rechtsautoritäre Diktatur in unserem Land befürworten, in den vergangenen 2 Jahren nur leicht angestiegen ist, nämlich auf 5%, die Ausländerfeindlichkeit aber erreicht einen sehr hohen Wert. Rund 22% der für die Studie befragten Personen ließ eindeutig ausländerfeindliche Tendenzen erkennen. Vor allem die Vorurteile gegen Muslime und Geflüchtete nehmen zu. Jeder zweite Befragte gibt an, sich angesichts vieler Muslime wie ein Fremder im eigenen Land, das ist ein Begriff in dieser Studie, zu fühlen. Und über 40% wollen Muslimen die Zuwanderung nach Deutschland gänzlich untersagen. Das macht uns deutlich, die postmigrantische Gesellschaft stellt noch lange nicht für jeden Menschen in unserem Land einen akzeptierten Status quo dar. Im Gegenteil, gibt es weiterhin rassistisch, zum Teil völkisch anmutende Anschauungen in der Gesellschaft, die tief verwurzelt sind. Dass solches Gedankengut auch in dieser Größenordnung in jeder Gesellschaft vorhanden ist, stellt keine Neuigkeit dar. Sehr bedenklich wird es allerdings, wenn es sich offen Bahn bricht. Denn dann droht die Stimmung zu kippen und solche Denkweisen können mehrheitsfähig werden. Die hervorstechenden Beispiele hierfür sind in Deutschland natürlich die verschiedenen Pegida-Bewegungen und die an Stärke gewinnende rechtspopulistische Schlagseite, die auch in den öffentlichen Diskussionen nicht zu übersehen ist und ihre Repräsentationsformen findet. Die Asylpolitik der Bundesregierung ist hier nur ein Aufhänger. Wie im Brennglas zeigt sich in dieser Diskussion eine tiefsitzende, grundsätzliche Abwehrhaltung gegen alles, was anders und fremd ist. Hier sehe ich eigentlich unser wichtigstes gemeinsames Aufgabenfeld im Zusammenhang mit Migration und Integration. Integration darf nicht als einseitiger Prozess betrachtet werden. Die postmigrantische Gesellschaft, meine Damen und Herren, funktioniert nur, wenn es eine beiderseitige, also eine mehrkanalige Integration gibt. Mit anderen Worten, wenn auf Basis eines Konsenses über die normativen Grundwerte, die wir vorhin kurz vorgeführt bekommen haben, gesellschaftliche Konflikte von allen Beteiligten gemeinsam verhandelt werden. Und alle, wenn man so will, sich auf den Weg in ein neues Wir machen. Für die politische Bildung bedeutet das, dass wir diese in Teilen der Gesellschaft herrschenden Vorurteile nicht nur im Blick haben, sondern sie zugleich entkräften müssen. Dafür stellen wir alltagstaugliche Argumentationshilfen gegen Hass und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit bereit. Zum einen in Form unserer klassischen Angebote, also faktenbasierte Unterrichtsmaterialien und Publikationen in Online-Dossiers, jedenfalls auf allen möglichen Vertriebswegen, die man sich vorstellen kann. Wer sich darüber genauer informieren will, soll sich einfach die Subseiten auf der Website der Bundeszentrale angucken, www.bpb/flucht.de. Und dann gibt es noch eine Extra-Seite, die direkt Angebote, Unterrichtsmaterialien für den schulischen und außerschulischen Bereich zusammenfasst. Wir sind aber auch auf anderen Wegen unterwegs. Ich will Ihnen nur 2 ganz knappe Beispiele skizzieren, die deutlich machen, dass es eigentlich keine Grenzen geben darf, die entsprechenden Zielgruppen zu erreichen. Das eine ist ein Projekt, es nennt sich Begriffswelten Islam und spielt sich auf YouTube ab. Wir haben versucht, sozusagen in der Auseinandersetzung mit Islamfeindlichkeit auf der einen Seite und Salafismus auf der anderen Seite, das relativ gering ausgeprägte Wissen in unserer Gesellschaft über die Religion des Islam aufzugreifen und verschiedene Begriffe näher zu erklären. In zwei Formaten, das sind diese typischen Webvideos, einmal das Erklärvideo und zum zweiten ein Dialogvideo mit Fachleuten. Und hier haben wir auf bekannte YouTube-Stars gesetzt. Unsere erste YouTuberin ist Hatice Schmidt, eine 21-jährige Frankfurterin, eigentlich den Insidern bekannt als Beauty-Bloggerin. Also da macht so Lippenstifte und Schminke und solche Geschichten. Sie kennen die, oder? Ja, genau. Also Hatice hat sich mit uns zusammengetan. Und sie ist bekennende Muslima und hat in Erklärvideos und in Dialogvideos mit Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftlern, mit Imamen, diese Begriffe erklärt. Und in der Folge dieser Kampagne sind dann bekannte deutsche YouTuber wie Mr. Wissen2Go und LeFloid eingestiegen, die dann auch für die Betriebstemperatur gesorgt haben. Wir haben über 600.000 Seitenabrufe innerhalb von 4 Wochen für dieses Projekt erzielen können. Und die Anzahl der Kommentare und das Feedback von Lehrerinnen und Lehrern, dieses Material im Unterricht einzusetzen, zeigen uns, dass es hier ein riesiges Defizit gab, dass es hier eine Aufgabe ist, die es zu gestalten gilt. Zweites Beispiel, wir haben uns, wenn man so will, in Entsprechung zu den Bürgermedien und als kleine Rache am dualen Rundfunksystem natürlich auch um den privaten Rundfunk gekümmert und eine Ausschreibung gemacht für Produktionsgesellschaften, innovative Formate für das Fernsehen zu entwickeln, für das Privatfernsehen. Und unsere erfolgreichste Kooperation hat stattgefunden mit dem politikfernsten Sender, den man sich im deutschen Privatfernsehen vorstellen kann. Es fehlt, glaube ich, nicht viel an Fantasie, das ist RTL 2. Und RTL 2 hat mit uns ein mehrteiliges Format entwickelt, was sich mit verschiedenen Formen von Antiziganismus, Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit auseinandergesetzt hat. Der Sender hat mittlerweile diese Serie von Sendungen sogar wiederholt, weil sie in der Quote über dem Senderdurchschnitt gelegen hat. Also die Erkenntnis kommt spät, aber auch im privaten Rundfunk kann man sehr politische Formate mit Unterhaltungsformaten versuchen zu entwickeln. Mit all dem verfolgen wir das Ziel, dass in einer postmigrantischen Gesellschaft die Souveränität im Umgang mit Vielfalt und Pluralität zur sozialen Norm wird. Das ist, wenn man so will, die Summe unserer Anstrengungen in diesem Zusammenhang. Was ist nun die Rolle der Bürgermedien in diesem Zusammenhang? Manche und mancher unter Ihnen wird sich nun denken, alles gut und schön, was genau hat das mit uns, den Bürgermedien, zu tun? Als politische Bildner einer staatlichen Institution betrete ich jetzt etwas dünnes Eis, das mache ich aber gerne und berufe mich erstmal auf Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem Roman Die Wahlverwandtschaften den besagten Begriff geprägt hat. Anknüpfend an die damaligen Kenntnisse der Chemie, und die waren noch nicht so richtig up-to-date, aber es gab sozusagen Vulgärkenntnisse im Bereich der Chemie, er beschreibt damit die potenzielle Nähe von Partnern, die mehr miteinander zu tun haben, als ihnen auf den ersten Blick auffällt. Das ist eigentlich ein ganz gute Grundlage, um die Wahlverwandtschaft, die politische Bildung mit Medien zu tun hat, zu beschreiben. Institutionen politischer Bildung verstehen sich als Erklärer, Ergründer und Aktivierer gesellschaftspolitischer Fragestellungen. Ist das nicht auch bei Ihnen und Ihrer Arbeit der Fall? Wir politischen Bildner, das möchte ich in aller Deutlichkeit betonen, setzen deshalb auf Partner wie Sie und Ihre vielfältigen Angebote als unsere Wahlverwandten oder besser noch, als unsere natürlichen Verbündeten. Das gilt für sehr viele Bereiche, besonders aber für die beiderseitige Integration, über die ich eben schon gesprochen habe, und die Aushandlung eines neuen gesellschaftlichen Wirs. Ich betrachte Bürgermedien darum als eine der möglichen und mitentscheidenden Plattformen, auf der diese beiderseitige Integration stattfinden kann. Sie sind Wegbereiter hin zur Pluralisierung der Medien, der Institutionen und der Gesellschaft als Ganzes. Diese große Aufgabe betrifft alle Funktionen, die ich den Bürgermedien gerne zuschreibe. Erstens als Unterstützer der Meinungsbildung, zweitens als Möglichkeit der Meinungsäußerung und drittens als Ort der Schulung von Medienkompetenz. Bürgermedien greifen Themen und Debatten vor Ort auf und tragen dazu bei, den Bürgern ein umfassendes Bild zu liefern, Eine wichtige Aufgabe besteht darum darin, gesamtgesellschaftlich relevante Themen abzubilden und deren lokale Wirkung deutlich zu machen. Offene TV- und Radiokanäle haben die Chance, wenn nicht sogar die Pflicht, diesen Themen die Anonymität und die Abstraktheit zu nehmen. Sie wirken damit erheblich an der Meinungsbildung vor Ort mit. Sie haben die Chance, ihren Zuhörern und Zuschauern ein möglichst umfassendes Bild lokaler Interessen und Meinungen zu liefern. Die offenen TV- und Radiokanäle sind vor gut 30 Jahren als dritte Säule der Medienlandschaft angetreten, als mediale Ausdrucksform der Zivilgesellschaft. Ihre Aufgabe ist es, das gesellschaftliche Wissen und die Meinungen der vielen vor Ort abzubilden. Und das ist bis heute nicht erledigt, auch nicht durch das Internet. Es ist eine bunte Landschaft entstanden, die viele Nischen bedient und vielen talentierten Menschen eine Plattform für ihre Inhalte bietet. Und das eben nicht kommerziell. Im Gegensatz übrigens zu Internetangeboten wie YouTube, die mit knallharten Unternehmensinteressen operieren. Gerade vor dem Hintergrund der postmigrantischen Gesellschaft sei dennoch die Frage erlaubt, ist das Ursprungsversprechen eingelöst? Nimmt die sich pluralisierende Zivilgesellschaft die Bürgermedien als ihr Sprachrohr und ihre Plattform der Beteiligung schon hinreichend wahr? Ich würde vorsichtig behaupten, da ist noch etwas Luft nach oben. Entscheidend für den Erfolg der Bürgermedien ist die Bandbreite ihrer lokalen gesellschaftlichen Vernetzung. Prinzipiell gibt es keine Grenzen dessen, wer und was mit einbezogen werden sollte, außer natürlich die Grenzen des Grundgesetzes. Geht es um das Thema Integration, sind in erster Linie die Migranten-Selbstorganisationen, aber auch lokale Netzwerke entscheidend. Sie ins Boot zu holen, indem man aktiv auf sie zugeht, sie zu Partnern macht, ist der wohl wichtigste Schritt zur Pluralisierung des Angebots offener Radio- und TV-Kanäle. Ich fand eben sehr schön die Folie, die Frau Nisito gezeigt hat, hinsichtlich der verschiedenen Komponenten von Beteiligung. Das reicht eben tatsächlich von der originären Mitwirkung, der Kollaboration bis hin zur Kommentierung von entsprechenden Medienangeboten. Die Bürgermedien in ihrer Rolle als lokale Multiplikatoren haben die Möglichkeit, sich an die Spitze der Bewegung hin zu den sogenannten neuen deutschen Institutionen zu setzen. Was sind die neuen deutschen Institutionen? Ich habe da auch erst zugelernt, das hat auch mit dieser ganzen Berliner Postmigrantenszene zu tun. Wir haben nämlich einen Bundeskongress der sogenannten neuen deutschen Organisationen im Februar durchgeführt. Zu den neuen deutschen Organisationen, nur um Ihnen ein kleines Bild davon vor Augen zu führen, gehört zum Beispiel der Verein Deutsch Plus. Wie er schon sagt, das ist mehr als Deutsch. Und bei Deutsch Plus wirken nicht nur junge Leute mit Migrationshintergrund mit, sondern auch sogenannte Deutsche der Mehrheitsgesellschaft, also Bio-Deutsche, wie sie salopp in der Szene heißen. Das heißt, du kannst dich also durchaus auch als Bio-Deutscher sozusagen zugehörig fühlen und zugehörig machen zu neuen Deutschen. Mein Lieblingsverein ist Deutscher Soldat e.V., der wird derzeit repräsentiert von einer jungen Frau mit afghanischem Hintergrund und einem jungen Mann mit libanesischen Wurzeln, die beide in Afghanistan im Auslandseinsatz für die Bundeswehr unterwegs sind. Auch das macht deutlich, wie verändert sich eigentlich unsere Gesellschaft hat und was für ein Riesenpotenzial eigentlich daran steht. Ich kann euch sagen, die beiden waren auf dem Podium und haben mitdiskutiert und ich habe selten so viel Authentizität auch in politischer, gesellschaftspolitischer Hinsicht erlebt. Klar ist, dass es der Zusammenarbeit mit und der Beteiligung vieler neuer Deutscher bedarf. Sie müssen ihre Perspektive einbringen können und, wenn man so will, als Role Models fungieren. Es bedarf aber auch gesellschaftlicher Bündnisse und Zusammenschlüsse mit all jenen, die zwar nicht durch ihre Herkunft neue Deutsche sind, sich aber unabhängig davon ein neues Deutschland vorstellen wollen. Ich spreche hier von einem Deutschland, das seine Pluralität als Gewinn sieht und diese auch lebt. Also von Bio-Deutschen, die sich in diesem Diskurs, wenn man so will, einschreiben und damit selber zu neuen Deutschen werden. Es ist wichtig, sich aktiv darum zu bemühen, die sich wandelnde und, nennen wir es ruhig, die immer bunter werdende Gesellschaft und die in ihr vertretenen Meinungen möglichst umfassend im Programm der Bürgermedien zu finden. Sorgen Sie also dafür, dass Ihr Medium und Ihre Formate nicht nur eine Plattform der Information und der Selbstdarstellung sind, sondern vielmehr eine Plattform für Begegnungen, für die direkte Interaktion und für offene Diskussionen. Diese Brückenfunktion für den interkulturellen Dialog funktioniert bzw. kann funktionieren, weil sie eine andere Wirklichkeit als die klassischen Medien anbieten. Sie sind keinem Quotendruck ausgesetzt. Für sie gilt eine prinzipielle Offenheit des Zugangs für unterschiedliche Gruppen, bietet die Voraussetzung dafür, dass ein Dialog überhaupt zustande kommen kann. Die Chance der Bürgermedien ist also Dialog und weniger Angebot. Nur damit wir uns richtig verstehen, auch für den Themenkomplex Migration und Integration muss sowohl für uns als politische Bildner als auch für Sie, die Bürgermedien, gelten, Kontroverses muss kontrovers dargestellt werden. Also es geht nicht darum, Konflikte kleinzureden. Einseitige Betrachtungen haben auch hier keinen Platz. Also nicht scheuen, Räume für Unpopuläres zu schaffen und Meinungen zuzulassen, die so mancher vielleicht nicht hören will. Damit ist keinesfalls gemeint, dass diese Meinungen unkommentiert und unwidersprochen gelassen werden sollen. Ganz im Gegenteil. Aber mein Appell an Sie an dieser Stelle lautet, denken Sie, wenn es um das Thema Integration geht, immer mehrkanalig. Das vielleicht größte Werbeargument, fast schon eine Unique Selling Proposition der Bürgermedien, um den Dialog einzuleiten, ist die Vermittlung von Medienkompetenz. Das Credo, jeder kann mitmachen, ist meist keine leere Worthülse. Klar ist, dass durch das Internet, speziell Plattformen wie YouTube, die in immer besserer Qualität für immer kleineres Geld zur Verfügung stehenden technischen Mittel, das Selbstproduzieren medialer Inhalte immer einfacher wird. Jeder hat die Möglichkeit, Content herzustellen und zu senden, aber noch lange nicht jeder kann es. Hier kommen die Bürgermedien ins Spiel. Ihr Ruf als erste Ausbildungsstation der Medienmacher von morgen ist ein großes Pfund. Dabei kommt es nicht immer darauf an, sich als Startrampe für eine große journalistische Karriere zu positionieren. Viel wichtiger scheint es mir, das Interesse an gesellschaftspolitischen, kulturellen und sozialen Ereignissen auf lokaler Ebene zu wecken und den Willen, andere daran teilhaben zu lassen. Die Vermittlung technischen Know-hows sollte deshalb weniger im Vordergrund stehen. Stärkeres Gewicht sollte auf der gewissenhaften journalistischen Arbeit, der Recherche, dem kritischen Hinterfragen liegen. Ich kann Sie also deshalb ermutigen, versuchen Sie es doch mal mit ein bisschen mehr politischer Bildung. Ich glaube, dass Bürgermedien in diesem Zusammenhang eine Riesenchance bieten. Für meine Begriffe werden Medien als Teil der zu kontrollierenden Elite betrachtet. Wir alle kennen den Ruf Lügenpresse, so ungebracht er auch ist, und deshalb sollten wir sozusagen sehr viel investieren in die reflektierte Rolle journalistischen Arbeitens in diesem Zusammenhang. Bürgermedien können dem also aktiv entgegenwirken, indem sie ihre Rolle als lokales und regionales Gegengewicht ernst nehmen, indem sie Bürgern die Gelegenheit geben, jenes Handwerkszeug zu erlernen, das für eine ausgewogene, kritische und realitätsnahe Berichterstattung nötig ist. Denn so werden Bürger darin geschult, sich vielseitig zu einem Umstand zu informieren und dieses Wissen aktiv weiterzutragen. Zivilgesellschaftliches Engagement par excellence. Übrigens für den Großteil der Jugendlichen, das zeigt die kürzlich erschienene Sinus-Jugendstudie, sind viele Aspekte der postmigrantischen Gesellschaft längst selbstverständlicher Alltag geworden. Die Jugendlichen zwischen 14 und 17 sind mehrheitlich tolerant und fordern mehr Engagement für eine gelungene Integration. Gleiches zeigt die quantitativ ausgerichtete Shell-Studie. 48% der Jugendlichen haben Angst vor Ausländerfeindlichkeit. Demgegenüber sind Jugendliche offener für Zuwanderung geworden. Noch 2002 plädierten 48% der Jugendlichen und 2006 sogar 58% dafür, die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. 2015 unterstützen nur noch 37% diese Aussage. Gerade vor dem Hintergrund möchte ich meinen Appell an Sie erneuern, offensiv und intensiv um junge Menschen zu werben. Geben Sie ihnen weiterhin eine verwertungsfreie Plattform, damit sie ihre Meinungen, ihre Perspektive und ihre eigene Geschichte ohne ökonomische Domestizierung erzählen können. Zwingen Sie ihnen keine Formate auf, sondern lassen Sie die jungen Leute ausprobieren, mitreden, auch und gerade bei den weltbewegenden Themen. Das ist und bleibt ihre Stärke. Keiner zwingt sie zur Konkurrenz zu den klassischen Medien. Die Beantwortung der Frage nach einem neuen gesellschaftlichen Wir ist entscheidend für unsere Zukunftsfähigkeit Die Bürgermedien wie auch die politische Bildung können und dürfen sich in dieser Debatte nicht verschließen. Der Blick in die Praxis der Bürgermedien zeigt mir, dass hier schon einiges passiert ist. Wichtige Schritte hin zur Pluralisierung sind bereits gegangen worden. Noch mehr ist im Werden begriffen. Zum Ende möchte ich dennoch an Sie appellieren, bleiben Sie bei Ihren ureigenen Stärken, die lokale Meinungsbildung und Meinungsäußerung sowie die Vermittlung von Medienkompetenz. Beziehen Sie dabei so viele relevante Akteure wie möglich, auch unter postmigrantischen Gesichtspunkten ein, wie irgend möglich, und fördern Sie die Teilhabe aller an den gesellschaftlichen Diskursen vor Ort. Ich bin der Überzeugung, dass dieses neue Wir umfassender und vielfältiger und vielschichtiger werden muss. Auf keinen Fall kann es sich nur an der ethnisch-kulturellen Herkunft orientieren. Nationale Phantasmen nähren zwar kurzfristig die Illusion, die Komplexität der modernen Welt durch einfache Modelle zähmen zu können, so die Versprechen, die hinter Renationalisierungstendenzen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern stecken. Wir alle haben jetzt den Brexit mitbekommen von Sonntag, und ich glaube, der Brexit zeigt, dass die Generation Rollator den Glauben an Europa zu verlieren beginnt. Wenn man genau hinguckt und analysiert, sind es gerade die jungen Leute, die sich eben nicht für den Brexit entschieden haben, nehmen wir mal die Schotten und die Nordiren noch dazu, dann ist das eigentlich ein enormes Potenzial auch in diesem Land, was zeigt sozusagen, dass eine Haltung für Pluralität und Vielfalt, ein proaktives Interagieren im Sinne einer postmigrantischen Gesellschaft das Ziel vieler jungen Menschen ist. Und wir sollten vielleicht hinsichtlich dieser Perspektiven viel stärker als in der Vergangenheit auch unser Ohr und unsere Augen auf diejenigen richten, die Pluralität im Alltag erleben. Schauen Sie sich die Schulen in Europa an, wie vielfältig die Klassenverbünde, wie heterogen die Klassenverbünde sind. Zukunftsfähigkeit liegt deshalb im souveränen Umgang mit dieser Realität, nicht nur für die Schulen, nicht nur für die jungen Menschen, sondern auch für die Bürgermedien. Lassen Sie uns also gemeinsam an die Arbeit gehen und die Chancen von Bürgermedien wie die Chancen von politischer Bildung zu nutzen, um diesen großen Herausforderungen Vielfalt zu gestalten, auch adäquat zu entsprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.